Micha 1, Vers 2 bis 9 aus der Hoffnung für alle. Ein Glaube in Wort und Tat. Wir danken Gott immer wieder für euch alle. Immer wieder für euch alle. Jedes Mal, wenn wir beten, denken wir an euch. Vor Gott, unserem Vater, erinnern wir uns, mit welcher Selbstverständlichkeit ihr euren Glauben in die Tat umsetzt. Zu welchem unermüdlichen Einsatz ihr aus Liebe bereit seid und wie standhaft euch die Hoffnung auf das Kommen unseres Herrn Jesus Christus macht. Gott liebt euch, liebe Brüder und Schwestern, und wir wissen, dass er euch erwählt hat. Denn als wir euch die rettende Botschaft verkündeten, da wirkte Gott nicht allein durch unsere Worte, sondern mit seiner ganzen Kraft. Sein Heiliger Geist stand uns bei und gab uns von Anfang an die Gewissheit, dass unsere Predigt bei euch nicht ins Leere gehen würde. Ihr wisst ja selbst, wie wir uns verhielten, während wir bei euch waren. Bei allem, was wir taten, ging es uns nur um euch. Nun seid ihr unserem Beispiel gefolgt und dem unseres Herrn. Und obwohl ihr deswegen viel leiden musstet, habt ihr Gottes Botschaft mit einer solchen Freude aufgenommen, wie sie nur der Heilige Geist geben kann und schenken. So seid ihr für die Christen in ganz Mazedonien und in der Provinz Achaia zum Vorbild geworden. Aber nicht nur dort hat sich die Botschaft des Herrn durch euch verbreitet, auch an allen anderen Orten spricht man von eurem Glauben, sodass wir nichts mehr darüber berichten müssen. Im Gegenteil, überall erzählt man, wie freundlich ihr uns aufgenommen habt, dass ihr nicht länger die toten Götzen anbetet, sondern zu dem lebendigen, wahren Gott umgekehrt seid und ihm alleine dient. Ich bete noch.
Das Experiment ein. Ich habe zu Anfang eine ganz klassische Predigt geschrieben, als ich mich vorbereitet habe. Und alle die, die sich auf Predigten vorbereiten, kennen das. Dann kommt der Tag, wo man alles wieder zusammenstreicht, in den Papierkorb wirft und der Geist Gottes einem ganz was anderes zeigt. Und so ist es mir auch gegangen. Und das, worin ich euch mitnehmen möchte, ist eine Reise. Eine Reise mit einem Gemeindebus. Ihr braucht dazu eigentlich jetzt zunächst mal nur eine ganze Menge Fantasie und Vorstellungskraft. Und ich erzähle euch mal so ein bisschen aus meiner Sicht, wie diese Reise abläuft. Stellen wir uns einmal vor, wir sind in Südamerika, genauer gesagt in Bolivien. Dort stehe ich in der Hauptstadt La Paz an einem Bussammelplatz und möchte einfach weg. Weg von diesem Großstadtgewusel, von der Hektik, von dem Lärm, von dem Gestank. Ich sehne mich nach Ruhe. Ich will in die Natur, vielleicht auch ein paar Abenteuer erleben. Wohin die Reise gehen soll, das weiß ich ziemlich genau. Aber wie ich da hinkomme, davon habe ich keine Vorstellung. Im Reiseführer habe ich zwar gelesen, dass ich am besten mit einem sogenannten Gemeindebus dorthin komme. Und während ich so an der Haltestelle stehe und warte, da nähert sich aus der Ferne ein schon etwas in die Jahre gekommenes Gefährt. Vorne als Ziel ist Jesus angeschrieben. Oh ja, denke ich, genau da will ich hin, zu Jesus. Das ist genau der Bus, auf den ich gewartet habe. Sitzen wir nicht alle irgendwie in einem Bus, auf dem in großen Buchstaben Gemeindebus steht? Und möchten wir nicht alle an der Endhaltestelle bei Jesus ankommen? Doch schauen wir, was ich auf der Fahrt so alles erlebe. Bevor ich einsteige, bezahle ich beim Fahrer den Fahrpreis, aber da ahne ich noch nicht, dass mich die Fahrt auch noch einiges mehr kosten wird. Zunächst steige ich fröhlich ein, ich suche mir einen Sitzplatz und bin gespannt, was ich wohl noch so alles auf der Fahrt in dem Gemeindebus erleben werde. Der Fahrer macht schon mal einen recht vertrauenswürdigen und erfahrenen Eindruck. Immerhin, das beruhigt mich schon mal ein bisschen. Ich suche mir einen Platz in der vorletzten Reihe und mache es mir so gemütlich, wie es geht. und schaue mich dann so ein bisschen um. Da entdecke ich ganz unterschiedliche Mitreisende. Hinter mir sitzt eine Familie mit 3 Kindern. Vor mir ein älteres Ehepaar. Ich sehe Alleinreisende, Paare, Abenteurer. Ja, sogar 2 Herren im Anzug sind mit dabei. Also irgendwie passen die hier nicht rein. Rein äußerlich natürlich nur. Nach einiger Zeit verlassen wir das Getümmel der quirligen Großstadt und der Bus nimmt richtig Fahrt auf und wir fahren auf der Schnellstraße in Richtung Jesus. Manchmal hält der Bus an und nimmt weitere Reisende mit. Manche von ihnen haben Unmengen an Gepäck. Die sind richtig schwer beladen. Aber der Fahrer steigt jeweils aus, er hilft jedem, packt mit an und bald ist alles sicher verstaut. Wir nähern uns jetzt der Passstraße, die geradewegs durch den Urwald führt. Am Straßenrand steht eine Familie mit ihrem gesamten Hab und Gut und möchte auch noch mitgenommen werden. Puh, denke ich, jetzt wird's aber eng. Wo sollen wir die denn noch unterbringen? Und jetzt bemerke ich, dass sie zu dem ganzen Gepäck auch noch einen Käfig mit Hühnern und 2 Ziegen an einem Strick dabei haben. Na, das kann ja heiter werden. Aber ein paar Mitreisende rücken bereitwillig zusammen und machen Platz für die Neueinsteiger. Daran muss ich mich auch erst gewöhnen. Hier kann man ein- und aussteigen, wo und wann es einem gerade beliebt. Ein bisschen erinnert mich das so auch an die Mitarbeit in der Gemeinde. Da kann man auch ein- und auch wieder aussteigen. Da muss man nicht bis zur Endhaltestelle durchhalten. Jetzt beginnt es zu regnen. Nein, in Bolivien schüttet es. Und ich habe eine Idee, warum der Regenwald Regenwald heißt. Zum Glück sitze ich ja aber im Trocknen. Aber es dauert nicht lang und der Bus hält schon wieder an. Die Tür öffnet sich und 2, ziemlich abgerissene und mittlerweile auch völlig durchnässte Typen steigen ein. Es gibt nun definitiv keine Sitzplätze mehr und ich hoffe, dass sich die 2 im vorderen Bereich des Busses irgendwo was suchen, denn irgendwie hätte ich sie lieber ein bisschen mehr auf Abstand. Zum Glück tun sie mir den Gefallen und ich atme erleichtert durch. Der Bus verlangsamt jetzt seine Fahrt, die Straße wird nämlich enger und jetzt geht es richtig in den Urwald. Gerade will ich so ein bisschen dösen und meinen Gedanken nachhängen, da hält der Bus schon wieder. Ich glaub's ja nicht. Es sind circa 10 wild winkende Männer am Straßenrand, die unbedingt mitfahren wollen. Und als der Fahrer tatsächlich anhält und die Tür öffnet, da wird auch im Bus protestiert. Was soll denn das? Wie soll denn das gehen? Wir können jetzt hier nicht noch enger zusammenrücken. Aber der Fahrer, er lässt sich nicht beirren. Wir können die Menschen doch nicht draußen im Regen stehen lassen, sagt er. Also, es steigen tatsächlich noch 10 wirklich schmutzige, verschwitzte und nicht wirklich lecker riechende Gestalten ein. Und da regt sich auch bei mir der innere Widerstand. Also, so habe ich mir die Reise im Gemeindebus nicht vorgestellt. Wir können doch nicht einfach jeden mitnehmen, der am Straßenrand herumsteht. Sieht der Fahrer denn nicht, dass hier wirklich niemand mehr reinpasst? Wir sitzen hier wie die Heringe. Aber ja klar, er da vorne, der hat ja Platz. Andererseits möchte ich aber auch möglichst schnell an mein Ziel kommen. Also schiebe ich die negativen Gedanken beiseite und konzentriere mich darauf, es mir auf meinem Sitzplatz einigermaßen komfortabel zu machen. Draußen schüttet es immer noch. Der unasphaltierte Weg wird noch schmaler, während sich der Bus ächzend den Pass heraufquält. Der Fahrer konzentriert sich in den engen Kurven und ich hoffe inständig, dass jetzt bitte kein anderer Bus uns entgegenkommt. Aber dann fällt mir ein, dass das ja gar nicht sein kann. Wenn wir alle auf dem Weg zu Jesus sind, dann fahren wir doch alle in dieselbe Richtung, oder? Nun sind wir schon seit 4 Stunden unterwegs. Die Kinder hinter mir fangen jetzt an zu quengeln. Ich habe Durst. Wie lange dauert's noch? Ich muss mal. Naja, gegen einen kurzen Halt hätte ich jetzt auch nichts einzuwenden. Ich habe das Gefühl, ziemlich eingeengt zu sein. Die Beine tun mir weh. Und mittlerweile habe ich auch Hunger. Jetzt nehme ich auch bewusst den, etwas strengen Geruch im Bus wahr. Und Das sind nicht nur die Ziegen. Da haben auch einige Menschen schon eine ganze Weile keine Dusche mehr gesehen. Schweißgeruch mischt sich mit der schwülen Luft. Ich versuche, so flach wie möglich zu atmen, denn auch mein Magen beginnt jetzt langsam zu rebellieren. Doch damit nicht genug. Irgendetwas hat die Hühner aufgeschreckt und sie fangen an, wie wild mit den Flügeln zu schlagen und zu gackern. Und die Ziegen nutzen die Gelegenheit und meckern gleich mit, was das Zeug hält. Eine tolle Gemeinde. Ein paar beschweren sich darüber, dass der Fahrer zu langsam fährt. So kommen wir ja wohl nie ans Ziel. Ich hingegen bin froh, dass er den Bus so besonnen steuert. Bei den Straßenverhältnissen halte ich das für angebracht. Rechts die steilen Hänge des Regenwalds, links der hunderte Meter tiefe Abgrund. Aber man kann es halt nicht jedem recht machen. Das Paar, das ganz vorne sitzt, fragt den Fahrer, ob er nicht das Radio einschalten könnte. Dann hätten wir etwas Musik statt des monotonen Motorengeräuschs. Und nachdem aus dem Lautsprecher südamerikanische Klänge zu hören sind, rufen einige, ah, leiser machen, das ist zu laut. Andere hätten lieber den Sender, der das Fußballspiel gegen Brasilien überträgt. Und ich hätte eigentlich nur gern meine Ruhe. Aber man kann es halt nicht jedem recht machen. Plötzlich tritt der Busfahrer kräftig in die Bremse. Alles, was nicht nied- und nagelfest ist, fliegt durch den Bus durcheinander. Die im Gang stehenden Mitreisenden werden durcheinander geworfen, alle schreien auf, die Kinder fangen an zu weinen und die Hühner landen mitsamt ihrem Käfig auf meinem Schoß. Was ist denn jetzt los? Gerade will ich mich über den Fahrer aufregen, der mit seinem Bremsmanöver dieses Durcheinander verursacht hat, als ich sehe, dass genau vor unserem Bus ein Erdrutsch abgegangen ist und die Straße versperrt. Steine, Geröll und Unmengen Erdreich liegen auf dem Weg. Naja, es war wohl echte Bewahrung, dass wir hier nicht ein paar Minuten zuvor vorbeigekommen sind. Doch viel Zeit verschwende ich nicht an die Dankbarkeit. Ich sehe nur den Geröllberg und dass zu allem Unglück der Bus bei der Vollbremsung auch noch in den Graben gerutscht ist. Da kommen wir nie wieder raus, denke ich. Mit dem Gemeindebus komme ich bestimmt nicht ans Ziel. Ja, mir war schon klar, dass der Weg zu Jesus nicht eine Fahrt in einem 5-Sterne klimatisierten Bus mit Bordstewardess und Entertainment ist. Aber so habe ich mir die Reise nicht vorgestellt. Vielleicht sollte ich aussteigen und zu Fuß weitergehen. Naja, aber der Gedanke an einsame Nächte im Dschungel, der lässt mich diese Idee sofort wieder verwerfen. Vielleicht sollte ich aber zurückgehen und in einen anderen Bus steigen. Aber vielleicht ist es da ja noch schlimmer. Vielleicht werden ja da noch ganz andere Tiere transportiert und ich bin mit den Hühnern und Ziegen hier ganz gut bedient. Das Risiko ist mir zu groß. Auch wenn der Gedanke daran zunächst verlockend erscheint, ich beschließe, bei der Gruppe zu bleiben. Vielleicht sind sie ja gar nicht so übel, wie sie riechen. Nachdem sich also alle, inklusive Hühner und Ziegen, auch wieder beruhigt haben und klar ist, niemand wurde verletzt, überlegen wir gemeinsam, was denn nun zu tun ist. Der Busfahrer sagt, dass sowas immer mal wieder vorkommt und dass er für solche Fälle ein paar Spaten im Gepäckraum hat. Und wenn alle mithelfen, den Erdrutsch zu beseitigen und den Bus aus dem Graben zu schieben, dann können wir sicher auch bald weiterfahren. Wie auf Befehl legt der Dauerregen eine Pause ein. Gott sei Dank. Wenigstens kann ich mir die Beine vertreten. Man muss eben auch das Gute an der Sache sehen. Die zuletzt zugestiegenen, die etwas schmuddeligen 10 Männer, die springen sofort aus dem Bus, schnappen sich die Schaufeln und fangen zusammen mit dem Fahrer an, den Erdrutsch abzutragen. Jetzt bin ich doch froh, dass wir sie mitgenommen haben. Die Kinder der beiden Familien spielen miteinander im Matsch und haben eine Riesenfreude. Das ältere Ehepaar unterhält sich mit den Müttern. Selbst die zwei Herren im Anzug krempeln ihre Ärmel hoch und stampfen ohne Rücksicht auf ihre hochpolierten Schuhe Richtung Straßengraben. Sie diskutieren, wie man es vielleicht am besten anstellt, den Bus wieder aus dem Graben herauszubringen. Und nach einer Stunde ist die Straße tatsächlich so weit geräumt, dass der Bus passieren könnte, wenn wir ihn es noch schaffen, ihn aus dem Graben zu bekommen. Doch dafür müssen alle mit anpacken und schieben. Der Fahrer setzt sich ans Steuer, alle steigen aus und schieben so kräftig sie können. Nur ich stehe am Rand und beobachte die ganze Aktion aus einiger Entfernung. Schließlich habe ich für die Fahrt genug bezahlt. Ich muss mir jetzt nicht auch noch die Finger schmutzig machen. Dabei bemerke ich, dass das ältere Ehepaar ebenfalls am Straßenrand steht, aber im Gegensatz zu mir offenbar betet. Da schäme ich mich ein bisschen. Irgendwie habe ich während der Fahrt im Gemeindebus Jesus etwas aus den Augen verloren. Der Elan, die Abenteuerlust und die Spannung, was mich so alles erwarten würde, das wich bald der Unzufriedenheit über die Umstände. Das Gegacker der Hühner, die meckernden Ziegen, die quengelnden Kinder, die unangenehmen Gerüche, die unterschiedlichen Bedürfnisse der Reisenden, das alles hat mich so sehr beschäftigt und verstellte mir die Sicht darauf, wie wunderbar Jesus uns zusammengestellt hatte und bewahrt hat. Und während ich noch darüber nachdenke, ruckelt sich der Bus unter dem jubelnden Applaus aller aus dem Graben und die Fahrt kann weitergehen. Wir steigen alle wieder ein und plötzlich finde ich, dass wir eine großartige Gemeinschaft sind, in der jeder seinen Teil dazu beiträgt, dass wir gemeinsam unser Ziel erreichen. Naja gut, bei mir könnte ich da vielleicht noch das eine oder andere verbessern. Ja, die reale Gemeinde ist oft nicht die ideale Gemeinde. Aber ich denke, wir sind uns einig, die gibt's hier auf der Erde nicht. Aber es gibt eine Gemeinde, für die wir danken können. Moment mal, ich soll danken? Ich soll vor Gott auf die Knie gehen und danken für die Lieder, die ich nicht mag und trotzdem immer wieder gesungen werden? Ich soll dankbar sein für die Predigt, die mir aus meiner Sicht gar nicht so viel bringt? Dankbar für finanzielle Engpässe, für herausfordernde Aufgaben, die scheinbar kein Ende nehmen? Und um bei unserem Gemeindebus zu bleiben, dankbar sein für Mitreisende, die meine Komfortzone einengen? Das ist da wohl doch ein bisschen zu viel verlangt. Also mir kommen bei dem Gedanken an Gemeinde eher Worte wie Herausforderungen, Defizite, Probleme, Nöte in den Sinn. Aber was schrieb Paulus an die Gemeinde in Thessalonich? Was hatten wir vorhin gelesen? Wir danken Gott alle Zeit für alle von euch. Alle Zeit für alle? Das ist ein großes Wort. Das steht nicht für alle außer oder für die und die und die. Ja, aber da muss ich erst gehörig noch was ändern in der Gemeinde, damit ich von Herzen dankbar sein kann. Ich persönlich finde, wir sollten nicht eher ruhen, bis wir die universell kompetenten Hauptamtlichen und eine hochmotivierte und grenzenlos einsatzbereite Mitarbeiterschaft haben. Am liebsten wäre mir ein Prediger, der über 50 ist, weil er sollte ja ein Profi sein und Berufserfahrung haben, aber keinesfalls über 30, weil dann fehlt ihm der jugendliche Elan und die Dynamik. Gut, es gibt vielleicht nicht viele, die diese Doppelanforderung erfüllen. Und obwohl mir das eigentlich klar ist, bin ich doch rastlos auf der Suche nach der idealen Gemeinde. Da geht's mir wie mit meinem Äußeren. Wenn ich so morgens aus dem Bett krabbel und am Spiegel vorbeikomme, dann denke ich, wer ist denn das? Wie muss ich die denn herrichten, damit sie mal so aussieht wie ich? Aber wenn ich jetzt auch noch den Anspruch hätte, dass ich wenigstens eine gewisse Ähnlichkeit mit einem Model aus einem Hochglanzmagazin haben sollte, dann ist das nicht nur ziemlich unrealistisch, sondern auch sehr frustrierend. Aber beim Thema Gemeinde, da frage ich ganz selbstverständlich, wie muss denn bitte schön eine Gemeinde aussehen, damit ich mich wohlfühle, damit meine Bedürfnisse gestillt werden? Und ich finde ja, das ist durchaus eine berechtigte Frage, die erlaubt ist. Natürlich muss ich mich wohlfühlen in meiner Gemeinde. Aber je länger ich darüber nachdenke, desto mehr dämmert es mir, dass mein Ich nicht zum allesbestimmenden, ausschlaggebenden Kriterium werden darf. Dann nämlich ist der Frust vorprogrammiert. Vielleicht singen ja viele voller Inbrunst genau die Lieder, die ich nicht mag. Oder vielleicht hat die letzte Predigt, die mir nicht so viel brachte, jemand anderem genau ins Herz und in sein Leben gesprochen. Vielleicht sollen mich die vielen Herausforderungen eher ins Vertrauen führen, dass nicht wir, sondern dass Jesus seine Gemeinde baut. Und Jesus ist so viel barmherziger, als ich es oft bin. Er nimmt uns an, so wie wir sind. Eine Gemeinde von Sündern. Und als ob das nicht reicht, auch noch mit einem Sünder zum Pastor. Das soll jetzt nicht heißen, dass wir als Gemeinde oder auch als Gemeindeleitung uns bequem zurücklehnen und alles irgendwie laufen lassen. Nein, ganz gewiss nicht. Ja, ich darf und ich sollte auch sagen, wenn mich der Schuh drückt und wenn Dinge nicht so laufen, dass es mir dabei gut geht. Wir wollen ja schließlich auch eine attraktive Gemeinde sein, besonders für Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Aber ist uns bewusst, dass nicht wir es sind, die Gemeinde attraktiv machen können? Nur wenn wir uns an Jesus orientieren und die Menschen sein Handeln und seine Liebe an uns entdecken, dann können wir anziehend sein. Da muss Gott richtig durch uns hindurch, durch jede Faser, durch jede Pore. Wie wir das dann in der Praxis sichtbar und erlebbar machen, das mag vielfältig und unterschiedlich sein. Und dann kommt zu dem Sein eben natürlich auch das Tun. Der Fokus aber sollte unter allen Umständen auf unserem Kerngeschäft liegen. Erfüllen wir alle gemeinsam den Auftrag, den Jesus uns gab, und zwar in Matthäus 28, Vers 18 bis 20. Ich lese das mal gerne vor, Matthäus 28, Vers 18 bis 20. Das war, bevor Jesus in den Himmel auffuhr. Jesus kam und sagte zu seinen Jüngern: Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern. Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alle Gebote zu halten, die ich euch gegeben habe. Und ich versichere euch, ich bin immer bei euch bis ans Ende der Zeit. Und glaubt mir, niemand hat größeres Interesse daran, uns von diesem Auftrag abzuhalten und uns mit weniger wichtigen Dingen beschäftigt zu halten als Satan. Bin ich mir auf der Suche nach der idealen Gemeinde bewusst, dass wir alle so eine Rettungsbootgemeinschaft sind? Und wenn ich begriffen habe, was die Stunde geschlagen hat, dann frage ich nicht, so wie der Schiffbrüchige in dem Film Titanic, ob das hier das Rettungsboot für die erste Klasse ist, weil zweiter Klasse würde ich eigentlich nur ungern gerettet werden. Nein, Hauptsache ist, ich sitze drin und Hauptsache ist, mein Nebenmann sitzt drin und Hauptsache, es werden noch so viele wie möglich gerettet. Und darum zum Schluss die Frage: Können wir für unsere Gemeinde danken? Amen. Wir werden jetzt den Lobpreis teilen.